Hallo Herr Notz.
Guten Abend.
Mir erzählte kürzlich ein Kollege, dass er mit jemandem geskypt hat und dass das Thema dann auch auf sensible Themen kam. Und dann haben sie gesagt, lass uns das mal lieber später vielleicht beim Kaffee face-to-face besprechen. Haben Sie auch diese Schere im Kopf mittlerweile?
Ja, bedauerlicherweise habe ich und viele andere, die mit der Thematik befasst sind, diese Schere inzwischen im Kopf. Und es geht auch weiter. Also nicht nur, dass man die Dinge nicht am Telefon besprechen möchte, sondern man möchte sie in Abwesenheit von elektronischen Geräten besprechen. Das heißt, man räumt das Zimmer erst von Handys und Laptops und Ähnlichem, bevor man sensible Dinge bespricht. Und das klingt jetzt erstmal paranoid, aber tatsächlich ist das so, wenn wir in geheime Sitzung gehen als Untersuchungsausschuss selbst, ist das genauso. Da werden die Handys eingesammelt und die Laptops eingesammelt, weil man eben Angst hat, darüber abgehört zu werden. Insofern ist das eine sehr reale Gefahr.
Das klingt ein bisschen nach Schere im Kopf. Haben Sie vielleicht auch den Verdacht, dass das möglicherweise auch eine Taktik sein kann? Also manche sagen ja, man muss es den Lauschern so schwer wie möglich machen und einfach alles verschlüsseln. Andere sagen, die sollten in ihrer Sammelwut ersticken und wir sollten einfach ganz viel Unsinn ins Netz kippen. Welche Taktik fahren Sie denn?
Na, ich würde sagen, es ist ein untragbarer Zustand, dass im Jahr 2015 man in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland für das vertrauliche Wort in den Wald oder in den Keller gehen muss. Das ist absurd und dafür hat man die DDR nicht überwunden, dass man jetzt wieder Angst hat, an jedem Ort abgehört zu werden. Und insofern halte ich beide Taktiken nicht für die richtige. Das muss rechtsstaatlich zurückgekämpft werden, was hier in den letzten Jahren Einzug gehalten hat. Letztlich sind das ja keine mafiösen irgendwie Abhörbanden, die da ihr Unwesen treiben, sondern das sind Geheimdienste, die mit Staatsknete, also mit Steuergeldern, diesen Apparat finanzieren. Das ist untragbar und deswegen muss das zurückgeschnitten werden.
Sie haben den Rechtsstaat gerade angesprochen. Der Bundesanwalt hat ja eine Anhörung von Snowden abgelehnt. Wie tief ist denn Ihr Vertrauen da noch in den Rechtsstaat, was diese Abhörmaßnahmen angeht? Also man hat ja jetzt erstmal nicht den Eindruck, dass es großartige Konsequenzen hat, rechtliche Konsequenzen, was diese NSA-Affäre, den Abhörskandal um auch Merkels Handy angeht.
Naja, zunächst mal muss man sagen, um auch mal das Positive zu sehen, die Bundesrepublik Deutschland ist das einzige Land und der Deutsche Bundestag das einzige Parlament, das Konsequenzen aus diesem größten Abhörskandal aller Zeiten gezogen hat. Wir haben nämlich einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Das ist vor allen Dingen auch auf großen Druck von uns passiert.
Dazu kommen wir noch. Ich wollte jetzt mal Stichwort Rechtsstaat.
Freuen wir uns. Und natürlich muss auch der Rechtsstaat reagieren und man hat Erwartungen an die Bundesanwaltschaft und Ähnliches. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir erstmal kritisch auch auf unsere eigenen Dienste gucken, was die Bundesregierung ja während des Wahlkampfs gemacht hat, als diese ganze Affäre hochgekommen ist, 2013 durch Edward Snowden. Man hat ja mit dem Zeigefinger in die USA gezeigt und gesagt, ist ja unfassbar, was die NSA alles macht, ungeheuerlich. Und wir haben gesagt, natürlich ist das ungeheuerlich, aber die interessante Frage ist eben, was machen eigentlich deutsche Dienste? Und da kann man jetzt ohne Geheimnisse auszuplaudern sagen, dass nach den ersten Monaten unserer Untersuchungsarbeit, dem Aktenlesen, das wir gemacht haben, den Zeugen, die wir gehört haben, den Sachverständigen, die wir gehört haben, man auch gut sehen kann, dass die deutschen Dienste, insbesondere der BND, da keine rühmliche Rolle spielen. Und dass das Problem der anlasslosen Massendatenerfassung, dass das eben auch durchaus nicht nur ein amerikanisches, sondern eben auch ein deutsches, ein europäisches Problem ist. Da erwarte ich, dass in einem Rechtsstaat, dass die Justiz, aber eben auch das Parlament das unterbindet, wenn solche Missstände offenkundig werden.
Seit März arbeitet jetzt der NSA-Untersuchungsausschuss. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber alles wirklich Wichtige, was wir jetzt wissen, so scheint es zumindest, wissen wir doch aus Leaks und den Medien, die diese Leaks verbreitet haben bzw. aufbereitet haben. Täuscht denn der Eindruck, dass der Ausschuss eigentlich nur nachträglich bestätigt oder bestätigen kann, was ohnehin schon geleistet wurde?
Das täuscht.
Klären Sie mich auf.
Naja, also erstmal muss man sagen, dass trotz der Schwärzungen und großer Teile der Akten, die wir überhaupt nicht bekommen haben bis heute, die Akten, die wir haben, sehr ergiebig sind. Ich habe die letzten Tage auch zwischen den Jahren Zeit in der Geheimschutzstelle verbracht und tatsächlich Akten intensiv gelesen und es stehen viele relevante und interessante Dinge drin. Mhm. Sicherlich sind davon auch einige öffentlich geworden in den letzten Monaten. Wir haben das Problem, dass bestimmte Dinge, die wir lesen, mit denen wir uns auseinandersetzen, eben geheim sind. Und ich darf sie strafbewehrt eben nicht einfach jetzt öffentlich in diesem Gespräch, das wir beide hier miteinander führen, erzählen. Mhm, das also ist kurios, aber es ist erstmal so rechtlich. Trotzdem, wir werden einen Abschlussbericht schreiben und wir erzeugen natürlich auch einen Druck sozusagen durch die Arbeit, die wir machen, durch die öffentlichen Anhörungen, die wir machen. Und wenn Sie jetzt das Weltraumprinzip oder bestimmte Funktionsträgereigenschaften, also bestimmte Definitionen, die der BND anwendet, um eben bestimmte Überwachungsmaßnahmen durchführen zu können, nehmen, das sind Sachen, die in den Ausschusssitzungen zutage getreten sind, über die die Medien auch berichtet haben. Und das muss man auch positiv vermerken, das Interesse der Medien ist nach wie vor hoch. Ja, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weil wir eben der einzige Untersuchungsausschuss auf dem ganzen Planeten sind zu dem Thema, interessiert sich auch die spanische Presse und die amerikanische für uns und so. Insofern, die Medienaufmerksamkeit ist hoch und wir müssen dafür sorgen, dass das so weitergeht.
Und Sie sind da noch nicht desillusioniert?
Überhaupt nicht. Ich glaube, dass in einer Demokratie man die Möglichkeit hat, Fehlentwicklungen zurückzukämpfen und zu korrigieren. Das sind ganz krasse Fehlentwicklungen, die wir hier sehen. Und deswegen war es auch richtig von Edward Snowden, die öffentlich zu machen. Und man kann sie korrigieren.
Apropos Folgen, Sie haben in einem Interview mit dem NDR gesagt, man wird vielleicht nicht drum herum kommen, vielleicht schon in der Mitte des Ausschusses Konsequenzen zu ziehen. Welche sollen das denn sein?
Ja, man kann schon heute Missstände ganz klar benennen. Wir hatten drei bedeutende Staatsrechtler bei uns im Ausschuss, die klar gesagt haben, dass die Gesetzeslage, vor der der BND agiert bei dieser Fernmeldeüberwachung, hochproblematisch, verfassungsrechtlich problematisch ist. Da brauchen wir dringend eine Veränderung. Wir müssen Kompetenzen einschränken, weil sich einfach auch die technischen Möglichkeiten so geändert haben. Ja, dieser Ansatz, alles zu sammeln, was geht, das war eben früher technisch überhaupt nicht möglich. Man musste auswählen, was für Telefonate man abhört. Heute durch die Technik, durch die Digitalisierung kann man so etwas wie die totale Überwachung durchziehen.
Der Parlamentarische Kontrollausschuss, da hat man ja den Eindruck, dass dort immer wieder Töne laut werden. Wir sind quasi überfordert. Wir können hier gar keine Entscheidungen treffen oder kein Urteil fällen über Dinge. Ist das nicht auch ein Problem?
Klar, die Arbeit ist sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr kompliziert und vor allen Dingen auch die sind mit Schweigegelübden belegt und dürfen mit niemandem, noch nicht mal mit den Fraktionsvorsitzenden, darüber reden. Also auch bei der parlamentarischen Kontrolle, da haben Sie völlig recht, ist es erforderlich, dass Korrekturen vorgenommen werden und das sind durchaus Korrekturen, die wir nicht erst am Ende dieser Legislaturperiode, sondern auch gut in der Mitte vornehmen können.
Es scheint ja, dass die Geheimdienste, also auch die Bundesrepublik, ganz andere Interessen zum Teil vertritt, nämlich bestimmte Sicherheitslücken zu besitzen, die Programme dafür zu kaufen und nicht diese Lücken zu schließen. Wie kann man diesen Paradigmenwechsel denn herbeiführen? Muss man die gesamte Führungsmannschaft der Dienste austauschen oder wie stellen Sie sich das vor, dass sich da sozusagen auch ein Sinneswandel vollzieht?
Gegen eine bestimmte Form der Überwachung ist in einem Rechtsstaat nichts zu sagen. Ja, wenn jemand im Verdacht ist, einen Anschlag zu begehen, man überwacht den, das ist in Ordnung. Ja, das ist für die Sicherheit schon erforderlich. Aber der Paradigmenwechsel, den wir die letzten Jahre hatten, ist eben der der anlasslosen Massenüberwachung. Also ich sammle einfach alles, was geht an Kommunikation, Informationen, Internetseiten, die Menschen aufrufen, E-Mails, die sie schicken, Telefonate, die sie führen, Mobilitätsdaten, die wir erzeugen, wenn wir mit dem Handy unterwegs sind. Und das raster ich alles einmal durch und gucke, ob das irgendwie verdächtig ist. Und die Leute, die mir nicht verdächtig sind, die sortiere ich aus und die anderen behalte ich. Und das ist eben eine totalitäre Form der Überwachung. Sowas ist eigentlich verboten und meiner Ansicht nach ziemlich offensichtlich grundrechtswidrig. Und deswegen, davon müssen wir weg.
Und haben Sie den Eindruck, die Regierung zieht da mit, Merkel und der damalige Innenminister Friedrich? Da hatte man ja eher das Gefühl, dass sie eher peinlich berührt waren angesichts der Enthüllungen. Und da liegt ja vielleicht auch die Frage nahe, gibt es denn einen großen Unterschied der Geheimdienste BND, GCHQ und NSA und auch im Regierungshandeln? Gibt es dort eklatante Unterschiede?
Also wir befürchten nicht, und das, was wir bisher gelesen und herausgefunden haben, bestätigen das, dass eigentlich alle Geheimdienste, auch die westlichen, eben da sehr problematische Methoden anwenden. Die ganze Diskussion findet in der Zivilgesellschaft unter dem Stichwort Vorratsdatenspeicherung statt. Da geht es um anlasslose Datenerfassung. Und die hat das Bundesverfassungsgericht, also einmal das Bundesverfassungsgericht, einmal der EuGH, für verfassungswidrig erklärt. Also da haben wir eigentlich das Grundgesetz auf unserer Seite. Und deswegen bin ich eben auch zuversichtlich, dass man am Ende des Tages diese Diskussion gewinnt.
Aber ich habe das Gefühl, meine Grundrechte werden systematisch verletzt durch eine Sammelwut, wo ich nicht den Eindruck habe, dass die Bundesregierung ein sehr großes Interesse hätte, dem irgendwie einen Riegel vorzuschieben.
Da haben Sie recht, aber das liegt natürlich auch daran, dass die beiden großen Volksparteien bisher den Eindruck haben, dass sie mit dieser Haltung Vorratsdatenspeicherung durchkommen. Ja, die Wahlergebnisse, die wir hatten in der Bundestagswahl 2013, waren ebenso, dass Parteien, die diese Haltung hatten, in ihrer Linie bestätigt worden sind. Mhm. Deswegen, wenn das den Menschen wichtig ist, dann hoffe ich sehr, dass man auch seine Wahlentscheidung zu gegebener Zeit dann davon abhängig macht und Druck entwickelt, um diese Überwachung zurückzukämpfen und da zu einer Verhältnismäßigkeit zu kommen. Und wenn ich das eine noch sagen darf, weil ich das für einen relevanten Faktor halte, die These, dass man mit diesen massenhaften Datensammlungen tatsächlich mehr für die Sicherheit tut, das ist ein Fehlglaube, und das haben auch verschiedene Anschläge in den letzten Jahren gezeigt, auch in den Ländern, in denen wir ziemlich umfassend überwachen. Also Afghanistan hat man trotz praktisch umfassendster Kommunikationsüberwachung eben nicht sehr sicher bekommen. Und deswegen ist es auch ideologisch ein Irrweg, auf dem man da unterwegs ist.
Was erwartet uns denn 2015? Wird Snowden noch als Zeuge gehört werden?
An uns wird es nicht scheitern. Wir glauben, dass er ein sehr wichtiger Zeuge ist und uns tatsächlich sehr helfen könnte bei verschiedenen Fragen, die wir haben. Und ich würde es nicht ausschließen wollen, dass er noch als Zeuge vor den Untersuchungsausschuss kommt. Mhm. Aber klar, nach heutigem Stand sieht es schwierig aus und die Bundesregierung mauert eben so gut es geht. Man will ihn nicht haben, weil man diplomatische Verstimmungen befürchtet, aber auch, weil man, glaube ich, durchaus Sorge darüber hat, was er hier zu Protokoll geben würde.
Das sagt Konstantin von Notz. Er ist Vize-Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag und sitzt im NSA-Untersuchungsausschuss und war heute live bei uns im Studio. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend.